die Zusammenarbeit mit der Hochschule hat mich extrem begeistert. Und begeistert hat mich, dass eigentlich die Mitarbeiter von der Hochschule irgendwann wie interne Kollegen waren. Ja? Die hatten Dauerkarten, die sind ja ein- und ausgegangen wie wir. Die haben hier ihre Versuche bei uns im Werk durchgeführt. Und das war eine wahnsinnig gute Zusammenarbeit.
Heute starten wir nicht nur mit einer neuen Episode über autonome Fahrzeuge, sondern auch in die vierte Staffel, in der sich alles um Technologien und Innovationen dreht, die uns in den kommenden Jahren bewegen werden. Autonome Fahrzeuge im Warenlager, wo sie von Regen und Kälte geschützt sind, gibt es natürlich schon länger. Aber ein neues Produkt sind autonome Gabelstapler für den Außenbetrieb. Und solche hat die Technische Hochschule Aschaffenburg gemeinsam mit Linde Material Handling entwickelt. Wie das genau aussieht, das schauen wir uns heute an.
Und hier hat mich eingeladen der Marc. Hallo Marc.
Hallo, grüß dich.
Wer bist du und was machst du bei Linde?
Ja, ich bin Marc Hanke, ich bin Abteilungsleiter bei Linde in Aschaffenburg, bin jetzt seit 24 Jahren dabei und bin technischer Projektleiter für den automatisierten Gabelstapler.
Also schon ein alter Hase, kann man sagen, hast schon einiges erlebt hier.
Das stimmt. Nicht im Kontext Automatisierung die ganzen Jahre, aber doch seit ein paar Jahren jetzt dabei.
Cool. Dann bevor wir jetzt eigentlich ganz tief ins Thema einsteigen, Automatisierung, möchten wir dich erst besser kennenlernen. Und da haben wir immer unser Quickfire, nennen wir das, so eine kleine Frage-Antwort-Runde, wo du möglichst schnell auf meine Fragen antworten sollst. Bist du bereit?
Dann schieß los.
Sehr gut. Autonomes Fahren oder lieber selbst am Steuer sitzen?
Beides.
Das sind eigentlich Entweder-Oder-Fragen, aber ich lasse es mal ausnahmsweise gelten.
Okay, dann sage ich autonom.
Okay. Forschung oder Praxis?
Praxis.
Und lieber den ganzen Tag auf dem Fußballplatz verbringen oder für deine Freunde kochen?
Für meine Freunde kochen.
Und Ordnung oder Chaos?
Ordnung.
Und weil wir hier beim Lagerfeuer-Podcast sind, interessiert mich natürlich auch noch, wann saßt du das letzte Mal am Lagerfeuer?
Wir haben eine Feuerschale. Wenn Feuerschale mitgilt für Lagerfeuer, würde ich sagen, ein Jahr ist es jetzt her.
Okay, das heißt diesen Sommer noch nicht?
Nee, haben wir noch nicht gemacht.
Und gibt es dann eher Marshmallows oder Stockbrot?
Wir haben gar nichts von beiden gemacht. Wir haben nur Stöcker angezündet da drin.
Dann lass uns mal zu den coolen autonomen Stapler kommen, mit denen du dich ganz viel beschäftigst. Du bist ja für das Karnes-Projekt zuständig. Was begeistert dich an dem Projekt?
Die Zusammenarbeit mit der Hochschule hat mich extrem begeistert. Es war ja ein großes Projekt mit vielen Mitarbeitern. Hat ja so 3,5 Jahre gedauert. Ende letzten Jahres haben wir es abgeschlossen. Und begeistert hat mich, dass eigentlich die Mitarbeiter von der Hochschule irgendwann wie interne Kollegen waren. Ja? Die hatten Dauerkarten, die sind ja ein- und ausgegangen wie wir. Die haben hier ihre Versuche bei uns im Werk durchgeführt. Und das war eine wahnsinnig gute Zusammenarbeit. Das habe ich so in dem Umfang bis dahin noch nicht kennengelernt.
Jetzt ist ja Karnes ein Kunstwort aus verschiedenen Abkürzungen. Ich habe das jetzt mal versucht auseinanderzunehmen. Das K steht für kooperativ, das A für autonom und das NIS für Intralogistik-Systeme. Also kooperativ gehe ich mal davon aus, weil die Gabelstapler miteinander kommunizieren.
Genau.
Das ist der Hintergrund. Autonom, klar, sie fahren selbstständig und Intralogistik-Systeme, ja, weil Intralogistik ist die Branche, in der wir uns bewegen, rund ums Warenlager. Okay.
Und System haben wir es deswegen genannt. Es geht ja nicht nur um den Gabelstapler. Ne? Es geht ja auch um ein Leitsystem, was den Gabelstapler, gerade wenn er autonom fährt, möglichst ressourcenschonend einsetzt, kürzeste Fahrwege auswählt, den Batterieladezustand mit berücksichtigt, auch Wartung und Verschleiß optimal Fahraufträge zu vergeben, war hier Teil des Projekts.
Kannst du mal erzählen, wie ist denn das Projekt gestartet?
Mit der Hochschule zusammen, meinst du? Das hat eigentlich Stefan Prokosch initiiert. Ich weiß gar nicht, wer die Initialzündung hatte. Ob es Professor Stefan Stark war oder Stefan Prokosch. Aber die haben sich getroffen und gesagt, Mensch, wir sind so nahe zusammen. Ja, das sind ja gerade mal 20 Minuten mit dem Fahrrad, 5 Kilometer. Lass uns doch mal zusammen ein Forschungsprojekt machen. Ja, und dann war eben die Frage, welches Thema? Und die Hochschule bringt ja Expertise mit. für autonomes Fahren, auch im Pkw-Kontext. Es gibt eine Kreuzung in Aschaffenburg, in der Würzburger Straße, die hat die Hochschule komplett ausgeleuchtet mit Kameras, mit Laserscannern und macht da Auto-Tracking, People-Tracking, auch so Projekte wie, jemand steht an der Ampel, in welche Richtung wird er wohl loslaufen, wenn er beginnt zu laufen, haben die da behandelt. Dann haben wir gesagt, das macht Sinn, zusammen mit der Hochschule ein Projekt aufzusetzen, was sich um das Thema automatische oder autonome Fahrzeuge handelt.
Wo hat euch denn die Hochschule auch mit ihrem Know-how noch unterstützen können und auf neue Ideen gebracht? Fällt euch da noch ein konkretes Beispiel ein?
Ja, da gibt es zwei schöne Beispiele. Das eine Beispiel ist GPS, also Global Positioning System. Wir hatten das schon mal in vergangenen Projekten evaluiert und waren eigentlich der Meinung, dass das auf stark bebauten Werksgeländen keine gute Idee ist. Da hat uns die Hochschule, die haben so ein Opel-Fahrzeug mit einem Differential-GPS eingebaut, überzeugt, da nochmal genauer hinzugucken. Und das finde ich immer noch beeindruckend. Wir können den Stapler hier nachweislich auf 2 Zentimeter genau lokalisieren. Immerhin über geostationäre Satelliten, die sind ja doch einige Kilometer weit hoch im Weltall oder im Orbit. Und das finde ich faszinierend. Und das reicht quasi aus, um mit der Gabelzinke wirklich in die Palette einstechen zu können. Und zweites Beispiel, wir waren am Überlegen, wie können wir die Perzeptionsmaschinerie, die Perzeptionssensorik am Stapler testen. Wie können wir bewegte Personen auf Kollisionskurs mit dem Stapler bringen? Haben wir überlegt, mit Seilen Puppen zu ziehen. Und das war auch ein Tipp von Professor Zindler, der war Abteilungsleiter bei BMW. Und der hat gesagt, man macht das mittlerweile eigentlich mit UFOs, Überfahrplattformen, auf die man Crashtest-Dummies montieren kann, die auch die Beine bewegen können. Und damit haben wir dann viel Erfahrung gesammelt, viel damit getestet, weil keiner will sich wirklich auf Kollisionskurs, also keiner von uns, so ganz realen Menschen, auf Kollisionskurs mit einem 6-Tonnen-Gerät begeben.
Okay, wo wir jetzt schon, sag ich mal, die ersten Bilder im Kopf haben, glaube ich, wäre es jetzt besonders cool, dass wir uns das noch besser vorstellen können, dass wir uns doch mal das Testgelände anschauen und mal schauen, wie die Gabelstapler sich denn dort bewegen und dann gerade von dir und deinen Kollegen nochmal erfahren können, was denn da so die verschiedenen Aufgaben sind, die der Gabelstapler bewältigen soll und was da vielleicht auch so die Herausforderungen sind. Würde ich sagen, ziehen wir uns die Jacken an und gehen los.
Sehr gerne, ist gleich vor der Tür.
Bis gleich. Wir sind jetzt vom Besprechungsraum rausgegangen aus Betriebsgelände und sind jetzt hier in einem Testbereich. Und neben mir steht Lukas. Lukas, dich haben wir noch nicht vorgestellt. Wer bist du und was machst du beim Karnes-Projekt?
Hallo, mein Name ist Lukas. Ich arbeite bei Marc Hanke im Team an dem automatisierten 1252 und betreue da den Prototypenaufbau, aber auch das Testing und auch neue Konzeptentwicklung.
Der 1252, das ist der Gabelstapler, den wir jetzt Karnes Gabelstapler nennen. Das ist euer interner Name dafür.
Genau, das ist die Bezeichnung für die Baureihe.
Okay, dann dadurch, dass das jetzt alle, die den Podcast hören, ja nicht sehen können. Wo sind wir hier gerade? Wie sieht das hier aus? Kannst du das mal beschreiben?
Wir sind hier gerade auf einer Außenfläche bei uns vom Testing Department. Ein abgesperrter Bereich, wo man eben Fahrzeuge testen kann. Hier läuft teilweise die Dauererprobung für die Serie. Teilweise kann die Fläche aber auch für Entwicklungszwecke genutzt werden. Es ist abgegrenzt zu Personen. Keine Personen können in den Bereich eintreten und hier können wir dann den Stapler sicher testen.
Jetzt sehen wir den Stapler auch schon vor uns. Magst du mal beschreiben, was ist denn jetzt so das Besondere im Vergleich auch zu einem ganz normaligen, herkömmlichen Gegengewichtsstapler, den man sonst aus dem Indoor-Bereich kennt? Was gibt es denn für andere Sensorik, andere Kameras? Was ist das Besondere?
Also es fällt, wenn man den Stapler sieht, direkt auf, dass irgendwas anders ist zu den manuellen Geräten. Wir haben eine ganze Menge mehr an Sensorik verbaut. Im Vergleich zu Indoor-AGVs stechen direkt ins Auge der Regenschutz für die Personenschutzanlage in Bodennähe. Das sind Laserscanner, die Personen erkennen. Und da wir Outdoor fahren, müssen wir diese auch vor Regentropfen schützen. Und da stechen sofort die orangenen Schirme ins Auge.
Wie kann ich mir das denn vorstellen bei jetzt auch Starkregen und auch Ja, geht wahrscheinlich nur eine gewisse Wasserhöhe auf jeden Fall.
Eine gewisse Wasserhöhe auf jeden Fall. In dem Forschungsprojekt Canis haben wir auch zwei Arten von Regenschutz umgesetzt. Einmal den passiven Regenschutz eben über diese Schutzschirme, um zu verhindern, dass Tropfen auf die Scanner kommen. Zusätzlich haben wir aber auch noch einen aktiven Regenschutz umgesetzt in Form von einer Druckluftreinigungsanlage. Da wird mit Druckluft die Scheibe des Scanners frei gepustet, falls doch Tropfen auf den Scanner kommen.
Was wären denn wettertechnisch so das Allerschwierigste für den Stapler so aktuell? Was wären so die allerschlechtesten Wetterbedingungen, bei denen er noch fahren kann?
Ich glaube, die allerschlechtesten Wetterbedingungen sind Starkregen, viel Schmutz auf der Fahrbahn, viel nasser Schmutz auf der Fahrbahn, der aufgewirbelt wird, starker Schneefall, Glatteis auf der Straße, definitiv auch ein spannendes Problem.
Jetzt ist ja auf so einem Betriebsgelände auch immer viel los. Also wenn man sich jetzt hier umguckt, man hat Fußgänger, man hat vielleicht auch Fahrradfahrer oder Autofahrer, natürlich andere Gabelstapler, die hier unterwegs sind. Was macht denn jetzt der autonome Gegengewichtsstapler, wenn, sag ich mal, ein Fahrradfahrer vorbeikommt?
Prinzipiell unterscheiden wir bei dem Stapler in zwei Varianten. Wir haben einmal die funktionale Variante, die möglichst fein misst und sieht, wo sind Gegenstände, wo sind Personen und dann auch die Geschwindigkeit verringert, alles auf einem funktionalen Level. Und da einmal übergelagert haben wir noch das Sicherheitslevel, das ist sehr einfach gehalten. Das hat dann wirklich die Oberhand, wenn in einem bestimmten Bereich um den Stapler, abhängig von der Geschwindigkeit, sich ein Objekt aufhält, dann leitet der Stapler eine kontrollierte Gefahrenbremsung ein. Sollte die Gefahrenbremsung nicht den gewünschten Erfolg bringen, dann leitet der Stapler wirklich ein Notstopp ein und setzt dann auch wirklich die Antriebe stromlos.
Und ihr habt ja eine Kombination aus Lasertechnik und aus Kameratechnik. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Genau, in dem Forschungsprojekt wurde die Kombination aus drei Full-HD-Kameras und zwei Lasersensoren umgesetzt. Die Idee dahinter ist, dass die Laserscanner bringen die Entfernungsinformationen zu den einzelnen Punkten im Bild und die Kameras die Farbinformationen. Und zusammen lässt sich dann eben über den Informationsgehalt Entfernung und Farbe relativ gut klassifizieren, um welche Objekte handelt es sich, wo ist befahrbarer Boden, wo ist kein Boden, wo ist ein Hindernis, wo ist eine Absturzkante und genau.
Und Konnektivität ist ja auch nochmal ein riesengroßes Thema. Und ihr habt euch ja auch damit beschäftigt, wie die Stapler miteinander kommunizieren. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, dabei hat uns die Hochschule sehr unterstützt bei der Auswahl des Systems und auch das, nennen wir es Funkstandard. Hier setzen wir auf ein privates 5G-Netz, einfach um sehr geringe Latenzzeiten zu erhalten, um die Kommunikation zwischen den Staplern über einen zentralen Server zu gewährleisten.
Was sind das denn für Anwendungsgebiete oder für Aufgaben, die ihr jetzt schon erprobt habt hier mit dem Outdoor-Stapler?
Also wir starten natürlicherweise mit den einfachen Anwendungsfällen, einfache Transportaufgaben, Boden zu Boden, Boden zu Regal. Und das testen wir auch nur Indoor, Indoor-Outdoor im Mix und auch nur Outdoor.
Okay, und das Ziel ist ja nachher, dass der Stapler sowohl drinnen als auch draußen fahren kann.
Genau, das ist das Ziel. Und da ist, wie gesagt, der Übergang zwischen Indoor und Outdoor ist auch ein ganz spannendes Thema.
Was sind da die größten Herausforderungen von Indoor nach Outdoor?
Eine Herausforderung ist der Temperaturunterschied, den man gerade auch im Winter hat, von einer beheizten Lagerhalle raus in die Kälte mit Beschlagen von der Sensorik. Ein anderer Unterschied ist, je nachdem, wie das Außengelände aufgebaut ist, muss man eventuell das Lokalisierungssystem von Indoor zu Outdoor umschalten. Und eben diese Übergangsphase zwischen zwei Modi, die ist ganz spannend.
Wie regelmäßig standet ihr denn dann hier draußen in der Kälte gegebenenfalls auch und habt getestet die letzten zwei Jahre?
Ich glaube unzählige Male. Ich könnte nicht sagen, wie oft. Gerade letztes Jahr, bevor das Projekt mit der Hochschule geendet hat, vor der Abschlusspräsentation, das war dann Ende November, Anfang Dezember, da waren wir sehr oft draußen, teilweise auch bei treibendem Schneefall. Kam noch der Winterdienst und musste die Testfläche räumen, dass wir wieder erproben können. Und da haben wir dann wirklich bis zur letzten Minute gearbeitet, um das Forschungsprojekt dann auch erfolgreich abzuschließen mit der Hochschule.
habt ihr ja geschafft jetzt am Ende und es ist zum erfolgreichen Projektabschluss gekommen.
Genau, wir konnten das Projekt erfolgreich vorführen, erfolgreich abschließen, obwohl wir bis zur letzten Minute daran gearbeitet haben.
So wie Lukas schon gesagt hat, das Forschungsprojekt ist ja jetzt abgeschlossen und jetzt steht Otto neben mir, der nochmal erzählt, wie es denn jetzt von dem Forschungsprojekt, was wir jetzt hier draußen auf der Teststrecke sehen, zum richtigen Produkt kommt und was jetzt gerade so die aktuelle Planung ist. Stell dich gerne mal vor, Otto.
Ja, also ich bin Otto, arbeite schon seit 14 Jahren bei Linde und habe verschiedene Produkte schon von der ersten Konzeptphase bis in die Serie gebracht. Und das ist auch mein Ziel, das hier als Projektmanager für den autonomen Gegengewichtsstapler zu tun. Die spannende Herausforderung ist jetzt genau die kniffligen Aufgaben, die in dem Forschungsprojekt adressiert wurden, wirklich dann auch Richtung Kunde zu bringen. Und was bedeutet das? Das heißt, das bedeutet, bei dem Forschungsprojekt war man ganz glücklich, dass man einmal bei vielen Versuchen das geschafft hat, was man schaffen wollte. Es gab aber sicherlich auch viele Rückschläge zwischendrin. Und jetzt ist eben genau die Herausforderung, die Zuverlässigkeit zu steigern. Das heißt, das Produkt wirklich am besten 24/7 beim Kunden fahren zu lassen. Dafür wollen wir schrittweise vorgehen. Das heißt, jetzt erstmal die Komplexität rausnehmen. Das heißt, wir werden viele der Sensoren, die jetzt nicht zwingend für den Kundeneinsatz sind, auch rausnehmen aus dem Produkt, um dann eben erstmal mit einfachen Use Cases, das heißt Boden-zu-Boden-Transport zu starten und dann Schritt für Schritt dazu zu lernen. Das ist unser Ziel.
Okay, also kann ich mir vorstellen, dass gerade der Stapler, den ich hier sehe, noch voll ausgestattet ist mit ganz, ganz viel Kamerasensorik und ganz, ganz viel zusätzlicher Technik, die man vielleicht dann nachher im Anwendungsbereich gar nicht alles so brauchen wird, aber die halt vor allen Dingen für die Testings wichtig waren.
Ja, genau. Also das wird immer liebevoll unser Weihnachtsbaum benannt, also mit voller Beleuchtung und allem, was so geht. Und jetzt versuchen wir quasi für den Kundeneinsatz genau das Richtige rauszusuchen, was wir wirklich brauchen und dann eben zu gucken, dass wir eben die Zuverlässigkeit auch erreichen, dass der Kunde damit glücklich und zufrieden ist.
Von der Teststrecke sind wir jetzt wieder zurück im Meetingraum und da habe ich mir jetzt noch Lorenzo und Bastian geschnappt, die beide Robotik-Experten sind, aber am besten selber nochmal erzählen können, wer sie genau sind und was sie beim Projekt Canis gemacht haben. Möchtest du starten, Lorenzo?
Klar, ich kann starten. Also ich heiße Lorenzo. Bevor ich hier bei Linde angefangen habe, habe ich erst einen Bachelor in Maschinenbau gemacht und dann Master in Robotik, also kleiner fachlicher Umschwung. Genau, und im Canis-Projekt habe ich viel mit dem Hochschulteam für die Umgebungserkennung zusammengearbeitet. Also bei uns waren Themen ansässig wie Fußgängererkennung, Erkennung anderer Fahrzeuge, Erkennung, welche Böden befahrbar sind, welche nicht. Und ich habe auch dann im Rahmen des Canis-Projekts hier im Werk Infrastruktursensoren mit aufgehängt, die dann Kreuzungen überwachen, dass wir dann, wenn ein Stapler eine Kreuzung ranfährt, den rechtzeitig stoppen können, dass er weiß, es ist generell befahrbar, einfach um die Verkehrsflussoptimierung zu erreichen. Genau.
Cool. Und Bastian?
Ja, also ich bin seit etwa 2 Jahren jetzt bei Marc im Team und habe da eben auch für das Canis-Projekt angefangen. Meine Aufgaben waren da am Anfang auch, die Prototypen aufzubauen. Also wir hatten da ja einen komplett neuen Kabelsatz, den wir da einbauen mussten, die Sensorik anbauen. Aber dann auch viel zusammen mit der Hochschule im Team Regelung und Lokalisierung habe ich da viel zusammengearbeitet, dass der Stapler einfach weiß, wo er ist, dass er weiß, wo er langfahren muss. Wir haben uns dann auch um so Sachen gekümmert, wie die Aufnahme von Lasten und die Erkennung von Paletten. Da mussten wir auch eng zusammenarbeiten und das hat eigentlich immer sehr gut geklappt, ja.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass ihr eng mit der Hochschule zusammengearbeitet habt und dass du auch ins Projekt eingestiegen bist und dann auch direkt in einer Projektgruppe warst mit einem Hochschulteam. Wie kann ich mir das denn ganz genau vorstellen?
Ja, also mit den Kollegen war es wirklich eigentlich wie mit internen Kollegen. Sie waren jetzt nicht jeden Tag im Werk, aber in der Regel mindestens einmal die Woche. Und darüber hinaus hat man sich natürlich auch digital zusammenschalten können. Ja, wir haben uns die Aufgabenpakete schon ein bisschen aufgeteilt. Also das macht ja auch Sinn. Wir konnten da auch zusammen Software entwickeln und jeder hat dann eben seinen Teil übernommen und haben das dann zusammengeführt.
Mit wie vielen Leuten habt ihr denn da so zusammengearbeitet? Ihr hattet schon erzählt, es war auf jeden Fall übergreifend und unterschiedliche Teams, die da eingebunden waren von der Hochschule.
Genau, also es waren um die 10 Professoren und die hatten dann jeweils, je nach Labor, dann immer 2 bis 3 Mitarbeiter. Also es waren schon um die, ich hätte mal gesagt, so um die 30 Leute von der Hochschule, die mitgearbeitet haben. Und da gab es die verschiedensten Teams.
Man kann vielleicht eine Sache auch noch sagen zu den Kollegen von der Hochschule. Also wir hatten ja eine sehr intensive und enge Zusammenarbeit, gerade gegen Ende des Projekts und ja, wir treffen uns mit einigen von denen auch immer noch mal ab und zu privat, weil da auch aus Kollegen Freunde geworden sind und das ist doch, glaube ich, auch ein schönes Zeichen, der, ja, was so eine Zusammenarbeit bewirken kann.
Jetzt interessiert uns natürlich auch der Ausblick. Also nach dem Projekt Canis, wie geht's eigentlich weiter und was passiert jetzt mit dem Produkt, das entstanden ist? Und da ist Sven mein Experte. Sven, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du im Projekt?
Ich bin Produktmanager unter anderem für den automatisierten Frontstapler. Und mein Job ist es, die Marktanforderungen an die Entwicklung weiterzugeben. Ich bin also quasi die Schnittstelle zwischen dem Vertrieb und dem Kunden und gebe quasi die Wünsche des Marktes an die Entwicklung weiter.
Und Sven, wenn du dann im Gespräch mit den Kunden bist, was kommt da so für Feedback, wenn du Canis vorstellst und das, was ihr gerade entwickelt?
Also Canis hat zu Beginn an schon recht hohe Wellen geschlagen. Wir hatten damals diese Pressemitteilung, dann gab es auch das YouTube-Video. Und das hat intern sowie extern für große Aufmerksamkeit gesorgt. Wir sind oft im Austausch mit Kunden, die sehen das YouTube-Video, dann fragen sie an, ob sie nach Aschaffenburg kommen dürfen, das Fahrzeug mal in Action sehen wollen. Also der Markt ist begeistert. Und die Kunden freuen sich schon sehr auf dieses Produkt. Obwohl es noch eine Weile dauern wird, aber die Aufmerksamkeit ist da und viele Kunden haben hohes Interesse daran.
Das heißt, wer sich das jetzt auch selber nochmal anschauen will, findet auf YouTube auch noch das Canis-Video, um nochmal einen Einblick zu kriegen. Packen wir auch nochmal in die Shownotes, dann findet ihr das da auch direkt. Wie geht ihr mit dem Druck um? Ich denke mal, da ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Zeitdruck auch, wenn man sagt, das ist gerade sehr großes Kundeninteresse, da muss man schnell drauf reagieren.
Genau, wir müssen halt die Kunden auch insofern aufklären, dass wir sagen, es ist ein Forschungsprojekt. Das heißt, wir sind noch relativ am Anfang der Produktentwicklung. Wir starten jetzt erst und das Produkt wird nicht nächste Woche bei Ihnen auf dem Hof fahren.
Was sind denn zum Beispiel für, sag ich mal, Umgebungen, wo ein Kunde den Canis-Stapler einsetzen würde? Was habt ihr denn da für Cases oder für Kundenanfragen?
Also grundsätzlich das große Ding am Markt ist natürlich die seitliche LKW-B- und Entladung. Das möchten alle Kunden. Das ist auch die Hauptanwendung von einem normalen Stapler, sage ich mal. Aber das ist mit am komplexesten und aus dem Grund wahrscheinlich wird es noch Jahre dauern, bis wir da so weit sind. Aber es ist natürlich irgendwann mal das Ziel, das zu ermöglichen.
Was ist denn da jetzt so das mittelfristige Ziel des Projekts?
Also mittelfristig ist natürlich für uns ganz klar das Ziel, im Outdoor-Bereich unterwegs zu sein. Wir haben schon ein gutes Portfolio für den Indoor-Bereich und das Canis-Fahrzeug öffnet uns jetzt quasi die Tür nach draußen. Wir wollen ganz klar im Außenbereich starten und uns von da aus nach vorne arbeiten.
Wo steht ihr denn ganz aktuell jetzt gerade im Projekt und in eurer Projektplanung?
Im Projekt sind wir gerade in der Klärung, wer jetzt die ersten Testkunden sein werden, bei denen wir das Fahrzeug unter Realbedingungen erproben wollen und später verkaufen könnten.
Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht und werde natürlich Canis weiter verfolgen und wünsche euch ganz viel Erfolg jetzt weiterhin bei der Produktentwicklung, das Produkt auf den Markt zu bringen und freue mich dann schon darauf, dann den ersten Canis-Stapler vielleicht dann irgendwo mal bei einem großen Getränkehändler im Einsatz zu sehen. Danke für deine Zeit und danke für eure Zeit.
Sehr gerne.